Herzlich willkommen zur letzten Folge von Generation Deutschland hier auf eurem Streaming-Anbieter. Ja, es ist Wahnsinn, wie schnell diese Folge bzw. diese Staffel umging, weil gefühlt habe ich gestern angefangen mit Elias und heute beende ich mit Timo. Hallo Timo.
Hallo.
Ja, Timo, wir reden heute über Probleme. Probleme der Jugend. Kennst du welche?
Also, die Jugend hat heutzutage, würde ich sagen, sehr, sehr viele Probleme. Einmal im sozialen Umfeld, aber auch mit der Selbstfindung. Also, wer bin ich eigentlich und was soll ich eigentlich hier in dieser Welt? Was ist meine Aufgabe? Warum bin ich hier? Wo soll ich hin?
Hast du selbst schon mit solchen großen Problemen in deiner Jugend, sage ich ja mal, du bist ja 17, wenn ich mich nicht
Genau.
täusche, hast du irgendwie in den letzten Wochen, Tagen Probleme gehabt, wo du einfach nicht mehr weiter wusstest?
Ja, vor kurzem gab es diesen riesigen Stromausfall in Südost-Berlin. Davon war ich sehr, 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 sehr stark betroffen,
Inwiefern?
dass nichts mehr funktioniert hat. Man ist zur Arbeit gefahren, neue Arbeit, neue Ausbildung gerade angefangen. Und das war schon sehr, sehr schwierig. Und man kommt nach Hause und dort geht nichts mehr. Kein Strom, kein Wasser. Und nicht mal die Notrufe funktionierten. Gar nichts. Kein Festnetz, keine mobilen Daten, nichts. Und ich weiß noch, eines Abends saß ich alleine in einer Pizzeria, um was zu essen, weil zu Hause man sich ja nichts warm machen konnte. Da dachte ich mir auch so, ey, was soll ich eigentlich gerade hier in der Ecke? Was
Okay.
bringt mir das? Wo soll ich hin?
Habt ihr zu Hause euren Herd mit Gas oder mit Elektro?
Elektro.
Oh.
Wir hatten Kerzenlicht und Brot.
Also habt ihr euch in den Tagen, ich glaube 3, 4, 5 Tage, wie lange waren's?
Vier, fünf Tage.
Habt ihr euch nur von Brot ernährt?
Nee, wir hatten uns von Lieferanten dann ernährt oder von halt Fertigsachen, sowas. Joghurt, die du dir fertig machen konntest, was weiß ich, sowas
Okay.
alles.
Aber also konntet ihr das gut meistern
Wir
in
konnten es
deinem.
gut meistern, aber es hat schon ordentlich zu Problemen geführt. Also man war halt so zu Hause, man war so, wäre ich doch auf Arbeit geblieben, da gab es immerhin Strom und Wärme. Also
Okay, was arbeitest
ich mache gerade eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker bei BMW.
bei BMW? Was sagst du zu Mercedes?
Mercedes ist gut. Allerdings hat Mercedes bei uns angefragt, ob wir jetzt Motoren für die bauen, da die es nicht gebacken bekommen, gescheite Vierzylinder zu kaufen, deswegen erstmal zu Renault gerannt sind.
Ah.
Und das mag natürlich niemand. Und jetzt, was ich sehr gut finde, versuchen die sich zu verpartnern und beide das Beste draus zu machen. BMW hat seine Probleme, Mercedes und beide zusammen haben hoffentlich weniger.
Wie würdest du DDE beheben bei BMW?
Wie was?
DDE als Fehlermeldung?
Nummer aus. Die neue?
Ist schon ein relativ älteres Problem.
Mit dem Starter jetzt, oder?
Allgemein mit diesen Motoren.
Naja, ich sag mal so. Die Autos sind gut durchgetestet. Die gucken, sie sind wirklich durchgeprüft unter allen Umständen. Und es ist nun mal ein Verschleißteil. Und wenn man das einmal ein bisschen blöd eingebaut hat, was Millimeter, eine Verschiebung angeht von Untermillimetern, dann kann es halt eben zu den Problemen führen. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade neue AGR-Kühler. Oder ganz neu der Starter von den X2-Modellen und X3-Modellen waren, glaube ich, betroffen, die Dieselmodelle. Dass dieser Starter wirklich nur in 0,01% anfangen kann durch Korrosion, also durch Wassereintritt, zu brennen. Und wie man dort dann sieht, dann versuchen wir zu handeln, indem wir alle Wagen zurückrufen.
Okay, und wie stressig ist das Ganze bei euch dann? Wenn die Wagen zurückrufen oder Wagen zurückrufen werden? Was ist deine Aufgabe dann?
Was, es ist nicht wirklich stressiger, weil wir in der Werkstatt kriegen die Autos rein. Den Auftrag ist es wie, wenn du mit deinem Auto zu uns kommst und sagst, ey, yo, ich will einen neuen Kühler haben. Es ist genau dasselbe. Wir kriegen davon nicht wirklich was mit. Wir kriegen nur es zugesagt, dass dieses Teil zurückgeschickt werden muss. Heißt, es wird anders behandelt als Austauschteil. Also es kommt in mein Müll. Ich kann auch nicht so viel sagen. Und dann gucken wir uns das alles nochmal an, um dort zu gucken, was das Problem war und daraus zu lernen.
Okay. Und du bist super zufrieden dort.
Ich bin super zufrieden dort. Am Anfang war es sehr schwer, weil es ist wirklich viel, was auf einen zukommt. Aber wenn man sich mal reingefuchst hat und auch mit Freude da reingeht, die Sache, am Anfang denkt man vielleicht, oh, das ist mir alles zu viel, ich schaffe das alles nicht, dann Es ist echt überwältigend. Aber wenn du gelernt hast, okay, komm, ich schaffe das jetzt. Ich fuchs mich, setz mich jetzt einen Abend mal hin, fuchs mich in dieses Thema rein. Gib mir jetzt auf Arbeit 110%. Ich will das schaffen dort. Ich will das verstehen. Dann fängt es auch an, von alleine Spaß zu machen. Du musst es halt wollen, weil alles, was du willst, macht dir Spaß. Alles, was du nicht willst, macht dir keinen Spaß.
Ja, das ist richtig. Und hättest du auch Alternativen gehabt? Statt BMW,
Ja,
Kfz-Mechatronik?
Kfz-Mechatroniker bei Porsche, bei Mercedes, bei VW Audi, bei der BVG. Und nee, ich glaube, das waren soweit alle und halt noch das Abitur weiter. Und jetzt geht es weiter mit dem Fachabitur, da Autos meine Leidenschaft sind und Fahrzeuge, Motoren, Motorräder. Und ein
Okay.
Fachabitur einen da weiterbringt in der Branche.
Also du hast ganz viele Interessen in der Hinsicht.
Ja.
BVG hat das ja nämlich gerade auch angesprochen,
Genau.
Berliner Verkehrsgesellschaft,
Betriebe.
Betriebe, ja stimmt,
Nee,
BV.
Gesellschaft, stimmt. Gesellschaft.
Betrie ja, irgendwie so. Wäre auch geil. So.
Ja, die zahlen auch sehr gut, da die vom Staat sind. Aber ich meine, stell dir einen BMW hin. Erstens, ein BMW baut auch Motorräder. Doppelter Pluspunkt.
Du bist Motorradbegeistert?
Ja, fast sogar mehr als Autos. Und stell dir einen BVG jetzt, Mercedes Titan, glaube ich, heißt ich. Oder Citan, gibt es, glaube ich, beide. Bus daneben hin. Dann ist zwar der Bus, der kann viel transportieren, aber einfach vom Fahrgefühl her ist auch der Spruch von BMW, Freude am Fahren. Das versuchen wir gerade durch die neue Klasse. Vielleicht hast du mitbekommen, der neue i3, der rausgekommen ist.
Nee, gar nicht.
iX3.
Doch, Werbung, doch, na klar.
Ist ein ganz, ganz neues Klasse jetzt. Gab eine neue Klasse schon früher, die BMW wieder auf den Marketing-Hochstand bringen sollte, das früher am Tiefpunkt war. Das ist jetzt wieder der Fall. Also, dass es nochmal was Neues kommen sollte, sozusagen, eine neue Basisplattform. Und diese Basisplattform hat den Hauptfokus im Individualisieren. Das ist nicht
Okay.
nur, du kaufst dir ein Auto und das ist jetzt dein Auto, sondern dass du es wirklich zu deinem Auto machst, dass du alles verändern kannst quasi. Du kannst einstellen, wo du deine Head-Up-Displays haben willst, wo in der Scheibe, was auch immer. Dass es halt wirklich zu deinem Unikat-Auto wird.
Also, das wird es nie so weiter wahrscheinlich geben oder ganz selten.
Nein, das ist jetzt die neue Klasse, die es bei BMW
Okay.
fast nur noch geben soll. Jetzt in Zukunft. Nicht ab jetzt, aber das ist das, was wir anstreben.
Was denn jetzt einfach ganz aus dem Bauch gesagt, was ist dein Lieblingsauto von BMW und was ist dein Lieblingsmotorrad von BMW?
Also mein allgemeines Lieblingsauto ist auf jeden Fall kein BMW.
Sondern?
Das kann ich sagen. Ich habe nicht wirklich ein Lieblingsauto, aber ein BMW wäre mir schlichtweg zu teuer. Sage ich, wie es ist. Und schon zu viel Elektronik. Ich würde vielleicht bei einem alten Lexus, was ist alt, der ist von 2010, aber mittlerweile ist es alt, das ist fast 15 Jahre her. 2010, 2012er Lexus LFA mitgehen. Oder was gäbe es noch? Ein alter E46 natürlich von BMW. Ein M3 GTR wäre da sehr, sehr krass. Aber auch ein guter Audi RS6 oder ein A6 Avant sind alles sehr, sehr tolle Autos. Man kann bei mir sagen, deutsche Autos finde ich schon im Allgemeinen echt gut. Japaner auch, an sich auch die eigentlich wirklich alle, die ganze Palette. Aber was ich mir jetzt persönlich, wenn ich denken müsste, nur ein Auto, dann würde ich mir wahrscheinlich was Deutsches holen, einfach vom Thema, also besonders in diesen Jahren 2010, 2012, vom Thema Qualität her. Ich kann darauf vertrauen.
Okay, naja, wie gesagt, jeder sein.
Und bei Motorrädern, ja, muss man die M1000 Doppel nehmen, ist doch ganz klar.
Ganz klar. War das eine
Ja.
Ansage? War das gerade eine Ansage so an alle anderen, die das nicht wollen?
Nee, auf gar keinen Fall. Weil mein absolutes Lieblingsmotorrad wäre die Honda CBR 1000 RRR, die Triple R davon. Aber bei BMW, ja, auf jeden Fall die M1000 R. Ich bin jetzt kein Adventure-Fahrer, obwohl ich die auch echt gern fahren würde. Ich bin eher bei den Sportlern. Aber ja, entweder eine große GS oder die Doppel-R. Die
Okay.
dazwischen, die Modelle sind gut, aber die kommen nicht an die beiden Flaggschiffe ran.
Okay. Aber das ist sozusagen eine Empfehlung, sagst du. Okay, geil. Ja, kommen wir noch kurz zu einem anderen Thema, bevor wir richtig auf das Thema Probleme eingehen. Du hast eine Freundin. Die Freundin war auch schon bei uns. Da ging das ums Thema Freundschaft.
Genau.
Wie habt ihr euch gefunden?
Über Freunde. Ein Freund meinte, ey, wie läuft's eigentlich bei dir? Und so, und da haben wir angefangen zu reden. Es war der Freund, wenig mit dem geschrieben vorher, wenig Kontakt gehabt, aber man hat sich immer mal wieder so unterhalten. Und aus Spaß hat er mich dann so gefragt, ey, auf welchen Typ Frauen stehst du eigentlich? Und da habe ich ihm das so gesagt. Und er meinte so, ey, ich kenne da wen, der passt genau darauf hin. Und dann hat er mich gefragt, willst du die kennenlernen? Ich hoffe, ich so, das war nur aus Spaß die Frage, ob ich die kennenlernen will. Ich hoffe, ich so, ey, komm, warum nicht, was hast du zu verlieren? Einfach mal leben. Und dann haben wir uns weiter kennengelernt und dann hat sich das ganz, ganz schön entwickelt.
Und alles super.
Alles komplett super.
Kannst du mir eine Macke von ihr nennen?
Eine Macke. Naja, was kann man sagen? Macken. Es gibt so kleine perfektionistische Eigenschaften. Zum Beispiel, wenn man bei ihr muss das Messer immer rechts liegen, mit der Klinge nach innen. Rechts kann es auch ruhig liegen, aber mit der Klinge nach außen, gar kein Fall. Und es muss auch auf der Innenseite liegen, nicht von der Gabel. Also, das muss so sein. Oder,
Sie
was gibt
schaut
es
ganz
noch?
komisch. Sie setzt nämlich
Ich
auch hier.
weiß, ich weiß. Ich muss aufpassen, was ich sage. oder was noch? Ich erinnere mich gerade nicht viel. Ich komme nochmal später darauf zurück, aber mir fällt
Okay.
bestimmt noch was ein. Aber es sind so kleine perfektionistische Sachen, wo man sie dann aber auch sehr, sehr glücklich machen kann, wenn man sich daran hält und versucht, es einzuhalten,
Okay.
alles.
Und hast du selbst eine Macke?
Ich habe viele Macken.
Und zwar?
Boah.
Eine, die ganz gravierend ist.
Für Mia ist eine ganz gravierende. Ich bewege mich im Schlaf recht viel und immer wenn ich einschlafe, bin ich so am Disconnecten quasi. Ich fange so an, so zu zucken. Und meistens sagt sie morgen: Schatz, ich konnte ganz komisch schlafen, weil du quasi auf mir drauf lagst und so 90% des Betts eingenommen hast, wie so eine Katze. Ja, das wäre. Oder was auch eine Macke von mir ist, wenn ich an meinem Motorrädern schraube und da irgendwas nicht klappt, dass ich dann da wirklich. Mutti sagt mir, ey, komm, willst du noch hochmachen? Ich sag so, ja, ich mach das noch schnell. Ich bin 8 Stunden, 12 Stunden in der Garage am Schrauben, komm da richtig dehydriert, unterzuckert raus, aber ich hab's fertig gemacht und ich kann irgendwie vorher nicht aufhören, bevor das irgendwie funktioniert.
Okay. Naja, jeder seine Macken.
Jo.
Aber wichtig ist, ihr beide seid zufrieden, ihr beide seid glücklich. Und die Liebe ist an allererster Stelle, so wie das Vertrauen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, da lachen sie. Nee, sehr cool. Nee, aber das nur mal nebenbei, um Timo ein bisschen kurz kennenzulernen. Und genau, wir hatten auch eigentlich schon länger dieses Projekt Podcast im Auge sozusagen. Doch das Ganze hat sich immer weiter verschoben. Berichte uns doch mal so, was da in den letzten Wochen bei dir alles abging.
Boah, wie gesagt, neuer Ausbildungsbeginn. Das ist ja auch schon längere Monate sogar schon her. Mein Hauptmotorrad, nicht das Rennmotorrad, das ist in die Knie gegangen, kann man sagen. Am ersten Tag sogar. Da heißt, ich war super unmobil, musste überall mit Bahn fahren. Und ich weiß, in Berlin, man kommt gut mit Bahn von A nach B. Aber wenn man sich jetzt ein Jahr, 2 Jahre mittlerweile, glaube ich, daran gewöhnt hat, überall mit Motorrad hinzufahren, ist es dann schon so ein.
So
Ich bin
ein,
ordentlich ausgebremst jetzt auf einmal.
ja.
Leben läuft nicht mehr so flüssig. Und da war ich dann kurzzeitig echt überfordert, weil ich bin zur Arbeit um 5 Uhr irgendwas losgefahren, habe bis 16 Uhr gearbeitet, bin danach eine Stunde nach Hause gefahren, ging dann noch für 2, 3 Stunden zum Sport und dann war der Tag
Was
vorbei.
machst du für Sport? Beziehungsweise wahrscheinlich, man sieht es dir an, du gehst wahrscheinlich ins Gym.
Ja, mittlerweile seit 6 Jahren aktiv, sehr aktiv.
Machst du noch was?
Ich bin früher noch jetzt recht wenig, weil der Transporter schwierig ist, Motocross gefahren. Hab da auch noch meine Maschine. Ja, ansonsten.
Fußball, Basketball, Handball.
Ich habe für, ich glaube, 7, 8 Jahre Tennis gespielt, sehr aktiv.
Wo?
Bei BTC Vista, ist in Adlershofen Verein. Aber hatte mir dann das Bein gebrochen, nicht beim Tennisspielen. Also, beziehungsweise den Unterschenkel komplett durch. Und
Boah.
zu dem Zeitpunkt haben meine Freunde, die mit mir gespielt haben, hatten dort aufgehört, da die so ein neues System eingeführt haben, dass man nur, wenn man Turniere spielt, auch in eine bessere Trainingsgruppe kommt quasi. Wir waren gut, wir hätten Turniere spielen können, aber war früher Sprinter, ich war mal zweitschnellster Sprinter auch aus Berlin. Im Sprint, ich war echt gut, als kleiner Bub, so 10, 12 Jahre, irgendwie sowas. Und da war ich echt oft bei so Wettkämpfen dabei und irgendwie die haben mich so unter Druck gesetzt und es hat mir so die Freude am Sport genommen. Und deswegen war ich Tennis, ich spiele mit meinen Freunden, habe da keinen Druck, keine Turniere und da kam das. Und da waren wieder alle so, weil wir hatten das alle so ein bisschen. Ja, nee, wollen wir nicht. Und dann kamen wir halt in Gruppen, die nicht so krass trainiert wurden und so. Und da haben meine Freunde halt aufgehört. Und ich glaube, ich war einmal noch trainieren, dann ohne die, alleine quasi. Und dann habe ich mir das Bein gebrochen und dann dachte ich mir, ja komm, wenn du aufhören willst, dann ist jetzt die beste Gelegenheit. Aber ich habe letztes Mal versucht, mit meiner Freundin ihr mal ein bisschen Tennis beizubringen, um zu gucken, ob ich es noch kann. Und es ging noch echt gut. Also vielleicht fange ich das auch wieder an.
Und wer hat gewonnen?
Wir haben nicht gegeneinander gespielt. Ich habe ihr ein bisschen was
Okay.
beigebracht, aber ich auf jeden Fall.
Ja, Daumen hoch, Daumen runter. Wie fandest du es? Super, sagt sie.
Ja.
Okay. Ja, vielleicht seid ihr bald diejenigen, die gegen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz spielen.
Nee, auf gar keinen Fall, so
Auf
will
gar
auch
keinen.
nicht.
Ah, okay. Keine
Aber schon
Möglichkeit.
gut. Oh, nee.
Okay. Na, da hätte er sein können.
Aber so freut natürlich gut. Kriegt man schon, ich hatte so eine coole Taktik. Einhändig mit rechts und einhändig mit links. Also
Also
so ein
immer so
Rechtshänder.
wechseln.
Ja, ich habe den Schläger von hin und her geworfen und es war ganz witzig zu sehen, wie dein Gegner dann verwirrt war, weil er dachte, okay, du bist Rechtshänder, hier spielst du die Vorhand, hier
Auf
die
einmal ist die
Rückhand.
linke Hand drinne.
Aber auf einmal spiele ich mit links auch eine Vorhand. Also, wie jetzt? Wie geht das jetzt auf einmal? Und das Coole war auch, wenn man sich einen Arm gebrochen hat oder sowas, habe ich in den letzten, ich glaube, wie alt bin ich jetzt? Ah, ja. In den letzten 10 Jahren nicht mehr. Aber ich habe mir schon sehr oft was gebrochen. Und deswegen dachte ich mir so, ey komm, probier's mal. Wenn dir irgendwas passiert, kannst du noch weiterspielen.
Ja.
Nur mit einmal. Quasi.
Ja. Nee, aber aufgeben ist nie eine Lösung. Deswegen finde ich schön, dass du daran jetzt weiter sozusagen klammerst du.
Na klar.
Wieder. So.
Hat echt Spaß gemacht.
Ja, das ist super. Wir müssen jetzt aber tatsächlich nach 16 Minuten auf das Thema
Ja,
hier zurückkommen,
finde ich auch
was wir
gut.
eigentlich hier besprechen wollten. Das Thema die Jugend heutzutage, sagen wir es mal im Allgemeinen, weil wer weiß, für einige sind es Probleme, für andere nicht. Aber was für Probleme beschäftigt die heutige Jugend?
Ich würde sagen, wie ich vorhin gesagt habe, so Identitätsprobleme beschäftigen die heutige Jugend sehr. Und nicht im Sinne von jetzt, also natürlich auch, aber wie identifiziere ich mich jetzt geschlechtsmäßig gesehen, sondern wirklich, wer bin ich und was bin ich für eine Person in diesem Leben hier? Wer will ich sein? Wo soll ich hin? Und da kann man jetzt ganz stark auch die Frage auf die Berufsfindung gehen. Das sehe ich, habe ich gesehen in meiner alten Abi-Klasse. Also ich mache jetzt Fachabitur, aber auf dem Weg noch zum Abitur. Dass ganz viele das Abitur als Platzhalter nutzen, was ja auch gut ist, weil sie noch nicht wissen, ey, was will ich eigentlich mal werden? Weil unser Beruf, den wir auswählen, der bestimmt auch sehr stark, wer wir sind, wer wir mal werden wollen. Und für manche Leute wie mich, als kleines Kind schon, mein erstes Wort war Pobbisch und ich konnte nicht mal richtig Porsche aussprechen, deswegen habe ich Pobbisch gesagt. Wissen, wo sie schon hin wollen, mit was sie arbeiten wollen. Aber für manche Leute, die wollen sich erstmal die Welt angucken, zu verstehen, was ist das, um sich dann zu entscheiden. Und dafür ist dann Abitur, finde ich, sehr, sehr gut, um erstmal nicht Zeit zu verschwenden, weil wir leben nur einmal. Das heißt jetzt nicht, man soll sich Druck machen, ey, ich habe nur noch 70 Jahre zu leben, was soll ich damit machen? Aber um Zeit zu finden, was mag ich eigentlich? Und auch sich auf Sachen einzulassen, die vielleicht auf den ersten Moment so wirken wie, ah, das mag ich nicht. Oder wo man einfach nicht mal sagt, das mag ich, sondern dieses komische Bauchgefühl hat von, muss ich jetzt nicht. Einfach mal wirklich Leben ausprobieren und mit einem offenen Mindset an die Sachen so ranzugehen. Nicht gleich abzulehnen zu sein, sondern wirklich oder voreingenommen und diese Sachen so zu testen, sondern wirklich, ich gebe dem Ganzen jetzt mal eine offene und ehrliche Chance und versuche auch, selbst wenn es ein bisschen mehr Energie kostet, das für mich positiv rauszuholen. Und vielleicht findet ja man damit dann das, was man werden will und kann somit schon mal diesen Schritt zu, wo will ich hin, abhaken und ist somit ein Stück näher zu seiner Selbstfindung gekommen.
Okay. Ist erstmal okay. Du hast den Start damit offiziell begonnen für dieses Thema. Aber welche Probleme waren damals kleiner, die heute größer sind?
Geldprobleme würde ich erstmal ganz stark
Inflation?
ansetzen. Nicht
Oder wie
Inflation,
meinst du?
allgemein Geldprobleme. Als kleines Kind, da hat man 2 € bekommen und war für eine Woche super glücklich, weil man hat ja, okay, man hat als kleines Kind ja auch keine Ausgaben. Als sechsjähriges kleines Kind, da hat man einfach quasi gelebt. Man hat gar nicht den Wert von Sachen gewusst, was das ist. Und heutzutage, ich meine, wenn man in einem Elternhaushalt ist, der sehr
Woher?
wohlhabend ist, dann hat man auch sehr viel mit Geld zu tun und lernt bei vielen Leuten das auch gut wertzuschätzen. Und wenn man in einem Elternhaushalt ist, der wenig Geld hat, dann lernt man, finde ich, dort allerdings noch mehr den Wert von Sachen zu kennen. Allerdings kriegt man dann auch manchmal dieses Gefühl von, ah, man will nicht, dass seine Eltern etwas für einen bezahlen und versucht dann selber irgendwie Geld aufzutreiben und
Anzuschaffen.
anzuschaffen, genau. Und irgendwie diese Sorge von, ah, ich will meiner Mutter, aber diese Sorge von, ich habe nicht genug Geld nehmen, also das ist jetzt nicht bei mir der Fall, aber das habe ich schon bei anderen Leuten gesehen, die dann wirklich für ihre Familie dort schon die Sorgen getragen haben und versucht haben, denen zu helfen. Und die wurden nicht dazu gezwungen von ihrer Familie, sondern das passiert automatisch.
Findest du auch, damit haben andere Menschen besseren Charakter?
Womit? Mit dem Umgang von
Sagen wir
Geld?
mal, Leute, die in der Hinsicht aus einem nicht so guten Haushalt kommen, also im Sinne von geldmäßig, haben besseren Charakter als andersrum oder wie siehst du das?
Das, viele würden sagen, das beeinflusst das, aber ich finde, das beeinflusst das gar nicht, sondern die Erziehung mit dem Umgang damit ist ein starker Beeinflussung dafür. Natürlich kannst du sagen, okay, der wächst in einer schönen Gegend auf und der andere in einer schlechteren, Ghetto aussehenden Gegend, aber wie es in deiner Wohnung aussieht, entscheidest du ganz alleine. Ob du die selber renovierst oder nicht, beziehungsweise das entscheidest in dem Fall, wenn du klein bist, nicht du, sondern deine Eltern. Und das ist eben das, was ich meine mit dem Umgang, damit der dir beigebracht wird. Wenn deine Eltern dir beibringen, wir haben zwar nicht viel Geld, aber wir achten bei uns selber auf Ordnung und auf ein schönes Erscheinungsbild,
Disziplin.
auf Disziplin, dann lernst du genauso gut den Umgang, wie wenn du in einem wohlhabenden Haus bist, wo auch gilt. Wir haben zwar Geld ohne Ende, aber wir achten trotzdem darauf, wofür wir es ausgeben. Wir achten darauf, dass wir nicht unsinnige Sachen kaufen, dass wir trotzdem unsere Müll wegräumen. Das legt nicht den Baustein dafür, für wer du sein kannst und wie deine Eigenschaften sind, sondern die Erziehung, die du erfährst.
Wie findest du dieses Protzen? Ich sag mal, in jeder Schule, also wirklich in jeder Schule, es gibt mindestens 4 Leute, die wahrscheinlich wie Dagobert Duck in der Bank geführt schlafen und dann sagen Lamborghini und Malle und 50.000 Euro da mal hier noch Rolex, da 15 iPhones. Wie würde das bei dir so klingen, wenn du sowas mitbekommst und dir das jemand so sagt beim ersten Mal?
Naja, das, wenn die Person mit diesem Geld was zu tun hatte und weiß es zu schätzen und vielleicht auch jetzt dafür sogar gearbeitet hat oder es irgendwie bekommen hat, dann darf die Person auch prahlen. Ob ich mit der Person dann befreundet bin oder nicht, ist ja ganz allein meine Entscheidung. Darf nicht urteilen darüber, wie andere Personen ihr Glück leben, sozusagen. Die dürfen das leben in jedem Weg, wie sie wollen, auch wenn das vielleicht dich stört und da man Neid hat. Aber ich finde, man sollte bodenständig bleiben. Man sollte keine unsinnigen Ausgaben tätigen. Wenn ich mir einen Lamborghini kaufe, sollte ich mir nicht denselben in derselben Farbe nochmal kaufen, einfach nur damit ich zwei habe und sagen kann, boah, ich habe zwei Lamborghinis. Ob ich mir noch einen Porsche dazu hole, ist jetzt was anderes daneben gestellt. Aber wenn ich jetzt ein Sammler bin, dann ist es ja komplett legitim. Aber einfach, dass man das Geld noch schätzt und sagt, ey, ich hätte vielleicht, als ich noch 15 Jahre alt war und gejobbt habe, dafür mein ganzes Leben jobben müssen, um mir das finanzieren zu können. Und jetzt kriege ich das in einer Woche zusammen. Man muss wissen, was es für einen Wert noch für einen hatte.
Was ist denn für dich deiner Meinung nach der größte Flex, den ein Mensch haben kann?
Größte Flex, den ein Mensch haben kann, ist ein wunderschönes Zuhause mit einer wunderschönen Familie. Also die nicht nur optisch wunderschön ist, sondern charakterlich, wo die schön zusammenleben, wo sich alle gegenseitig lieben und was auch ein Flex ist, aber nicht direkt ein Flex ist, wo die Familie noch am Leben ist, quasi. Das ist kein Flex, weil das kann man nicht beeinflussen, dafür kann man nicht hart arbeiten oder was weiß ich. Aber es ist ein Segen quasi, den man gerne leben würde und dadurch kann man es nicht als Flex bezeichnen, aber es wäre schön, quasi.
Das stimmt. Aber die Schule, welche Rolle spielt die bei der Entstehung so von Stress?
Die Schule
In der
spielt,
Jugend sozusagen.
ja, die Schule spielt eine entscheidende Rolle da, weil die Schule erzeugt Stress für einen Schüler. Ob jetzt Druck für Klausuren ist oder auch bei manchen, was trage ich in der Schule, wie bin ich modisch dort aufgestellt oder welchen Rang habe ich in der Gesellschaft. Aber die Schule lehrt einen nicht direkt, wie man mit Stress umgehen soll, Aber sie gibt einem die Möglichkeit, sich selbst zu organisieren. Ich meine, die Lehrer sagen alle, führt euer Hausaufgabenheft, verbringt nicht zu viel Zeit am Handy. Wenn die vor den Ferien dich in die Ferien schicken, sagen die, guckt auch mal wirklich vielleicht da rein. Und klar, bei manchen denkt man so, ja, das sagst du nur, damit ich irgendwie Zeit da verplemper. Aber wenn man es jetzt im Nachhinein mal betrachtet, ist es wirklich so, dass man seine Ordnung einfach nur halten soll. Weil wenn man Ordnung hält und weiß, dort habe ich einen Termin, dort das und das, dann verfällt dieser Stress eigentlich schon von alleine, weil dann kannst du deine Zeit organisieren. Wenn du von vornherein planst, okay, ich brauche dort Zeit zum Lernen, dort und dort, dann hast du nicht dieses, oh, ich muss noch lernen, ich muss noch lernen, sondern du weißt, dort lerne ich und davor ist es was anderes.
Würdest du Hausaufgaben abschaffen?
Hausaufgaben? Unsinnige Hausaufgaben, ja, aber
Was sind unsinnige Hausaufgaben für dich?
Sachen, die man wirklich schon kann. Man sollte für sich selbst entscheiden, bin ich jetzt schon wirklich gut da drin, kann ich das jetzt schon und kau das einfach nur zum 800. Mal durch, weil Wiederholung ist auch gut. Das prägt sich mehr ins Gedächtnis ein. Aber Hausaufgaben, jetzt zum Beispiel, ich finde, für einen Vortrag zu lernen, beziehungsweise einen Vortrag zu erstellen, zu Hause oder in der Schule, das macht nicht viel Unterschied, aber wir wissen alle, im Computerraum mit den Jungs, man macht nicht viel für den Vortrag. Man zockt auf irgendwelchen Webseiten irgendwelche Gratisspiele und sucht irgendwelche lustigen Bilder auf Pinterest. Also, das hat schon einen anderen Grund. Und zu Hause macht man das zwar auch, aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir arbeiten und dann hasseln wir durch. Und ich finde bei Vorträgen, wenn man sich dann irgendwie schafft, bisschen mal, ey, ich lese die Wikipedia-Seite und da steht so ein blauer Link, der mich nochmal weiter ans Thema führt und man klickt da drauf, dann fängt dieses Interesse an. Was, worüber rede ich eigentlich morgen in dem Vortrag? Weil wir wissen alle, wir machen es am letzten Tag. Und dann fuchst man da sich so rein und man lernt automatisch. Und dann hast du von diesen, du solltest eine Spalte lernen über Kakaobohnenernte und du weißt den ganzen Transportweg sogar schon dann. Du lernst, wenn du dich interessierst, lernst du dann viel mehr. Und so Hausaufgaben wie Vorträge, die du versuchst auf dich dann, weil du redest ja fröhlich, du willst den Leuten das ja verkaufen, sind dort dafür super einfach.
Okay. Und so dieses ganze Schulklima beziehungsweise das Schulbildungssystem, ist das auch so ein kleiner oder großer Stressfaktor für die heutige Generation, sage ich jetzt mal?
Das ist es, aber es ist vor allem der, wie gesagt, der Umgang damit. Und was ein Stressfaktor sein könnte, ist der Vergleich. Wenn wir uns die Berliner Schulen mal mit, zum Beispiel, wenn ich meine alte Schule mit der Schule von meiner Freundin vergleiche, ist das kein Wunder, dass wir in meiner Schule eine super hohe Depressionsrate hatten und an ihrer die super gering ist. Also das hängt natürlich schon davon ab und von unseren Lernmethoden, die sind auch nicht gerade ideal. Besonders die Themen, die wir teilweise durchgehen und besonders die Themen, die wir nicht durchgehen. Und die Nichtberücksichtigung des Privatlebens, also weil manche Schüler ja wirklich mehr Stress haben als andere im Privatleben. Unser Schulsystem ist nicht optimal, es funktioniert irgendwie, so würde ich es beschreiben, aber keiner weiß so richtig, wie es funktioniert. Und so ein System sollte nicht wirklich für unsere Zukunft verantwortlich sein.
Was würdest du für eine Verbesserung alles machen von dem Schulsystem aus,
Von
damit
unserem.
dieser Stressfaktor runtergeht bei der Jugend? Weil die Jugend ist gewaltbereiter als vor 10 Jahren. Jeder
Ja.
Mensch hat oder jeder Jugendliche mittlerweile hat Messer, irgendwelche Knarren, irgendwelche Schlagringe in ihrer Tasche und. Damit kann man doch nicht mehr in einer heutigen Zeit sicher zur Schule gehen.
Das nicht. Es hört sich jetzt hart an, aber etwas strengere Schulen. Strengere Lehrer, weil man sieht manchmal, die Lehrer, die haben selber Angst vor sowas. Und die sind auch teilweise wirklich wie so eine Glühbirne durchgebrannt. Die können nicht mehr. Die sind, würde ich auch verstehen, wenn ich in dem Job nach einer Woche wahrscheinlich arbeiten würde, käme ich da auch mit einem bösen Gesicht zur Arbeit quasi, mit einem hängenden Gesicht und hätte da auch nicht Lust, den Schülern das fröhlich beizubringen, wie woraus unser Ökosystem besteht. Aber wenn wir ein bisschen mehr Strenge. Mal wieder Pünktlichkeit auch, dass es, vielleicht sind es dann am Anfang härtere Strafen jetzt, im Sinn von Hausaufgaben oder es wird mehr eingetragen, aber dass einfach mal ein bisschen mehr Disziplin wieder da reinkommt. Dass es wirklich nicht so weitergeht wie jetzt, ist klar. Und dass wir es auch nicht von heute auf morgen geregelt bekommen. Dass mehr in die Schule investiert werden muss, vielleicht in die Bundeswehr investieren, ist auch wichtig. Aber Wenn wir dort 2 Milliarden reinkehren können, können wir auch wie, auf jeden Fall ein paar Millionen nur, nicht Milliarden, in unser Schulsystem investieren. Ich meine nicht, dass die Ausgaben davon dort weggezogen werden sollen und dorthin geschoben werden, sondern wirklich wir vielleicht in weniger Kunstdenkmale, die auf der Straße stehen. Die kosten ja unglaublich viel Geld. Dass unsere Schule ein besseres Equipment hat, mehr Lehrer. Wir haben, der Lehrermangel ist dafür hauptsächlich verantwortlich. Und vor allem halt eben die Einstellung der Lehrer, die sollten mit mehr Freude auch zu ihrem Job hingehen können. Und klar, die müssen sich auch selber den Job fröhlich reden, oder gut reden sozusagen. Aber wenn ein Lehrer dir sagt, hey, komm, du lernst es jetzt und du wirst sehen, irgendwann macht es Spaß, dann würde es den Schülern auch wesentlich mehr helfen und kleinere Klassen. Klassen von 30 Leute sind null individualisiert, da gehen Leute unter. Und eine stärkere Differenzierung in den Klassen von leistungsstarken zu leistungsschwächeren Schülern. Nicht im Sinne von, die einen kriegen jetzt die bessere Bildung und die einen die schlechtere. Aber dieser Mittelwert, die Schlechteren kommen nicht mit, die Starken sind unterfordert, da geht es keinem von beiden gut. Dann ist es der beste Weg, diese zu trennen.
Und welche Probleme bzw. welche Stressfaktoren gehen sozusagen bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, einfach komplett unter?
Der Stressfaktoren von Schülern, die nicht mitkommen, die sich verloren fühlen, die keine Zukunft sehen, die denken, ich arbeite, jetzt hört sich jetzt hart an, aber es ist halt dieses gängige Beispiel bei Netto an der Kasse. Und die denken, ey, ich bin hier wie so ein Hund an der Leine, der die ganze Zeit losrennen will, aber nicht darf, weil dieses Schulsystem mich zurückhält. Die sollen von mir aus in eine bessere Klasse kommen, wo dann auch vielleicht mehr die Möglichkeit besteht, Klassen zu überspringen oder schnellere Abschlüsse zu erreichen. Dass man selber bestimmen kann, okay, ich werde jetzt so lange in der Schule sein und so lange und du dich entscheiden kannst, mache ich den schnellen Weg oder schaffe ich überhaupt den schnellen Weg? Dass es nicht alles zusammengewürfelt ist. Klar gibt es Gymnasium und Hauptschule, aber du musst aufs Gymnasium Abitur zu haben. Aber ein langsames Abitur, okay, von 3 Jahren gibt es ja auch in 2 Jahre, ist für manche immer noch zu schnell. Und für manche, kenne ich auch, es sind 2 Jahre viel zu lang, die können dir nach einem Jahr schon das Abitur irgendwie hinhauen mit einem guten Schnitt.
Ja, ich weiß, was worauf es hinausgehen soll, aber gibt es da Schwerpunkte dabei, wenn du zum Beispiel jetzt bist ein Jahr. Du hast, wie gerade gesagt, musst 2 Jahre machen, bis nach einem Jahr hast du eigentlich schon das Ganze in deinem Kopf. Gibt es da Schwerpunkte, wenn du jetzt sagst, ich breche jetzt ab, beziehungsweise die Schule sagt, du überspringst sozusagen dieses Abitur jetzt, weil du zu, wie sagt man, überdurchschnittlich bist, überdurchschnittlich intelligent. Denkst du, da gibt es auch Nachteile, die sich auf das spätere Leben negativ auswirken können?
Ja klar, die Schulzeit ist was Tolles. Also für viele Menschen zumindest. Man hat da viel Spaß, man hat Freunde, man hat nie wieder so viel Urlaub wie in der Schule. So viel Freizeit. Und ja, man sitzt den ganzen Tag da rum und schreibt was. Für Leute, die keinen Bürojob wollen, ist es einfach die Hölle. Aber wenn man jetzt im Nachhinein wieder dran denkt, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Und ich meine, die siebte, achte Stunde Französisch um 15 Uhr. Die war schlimm, aber irgendwie war es auch witzig, wenn man jetzt mit seinen Freunden darüber redet. Und dass diese Leute das dann im Prinzip nachträglich bereuen, weil du kannst nicht sagen, okay, ich habe die jetzt übersprungen, die Klasse, ich bin jetzt in der 12., ich gehe wieder zurück in die Schule, ich bin schon, aber jetzt schon in einem halben Jahr wieder volljährig. Das ist dann, und ich habe schon einen Job, das bringt dir ja nichts, da hast du kein Gehalt mehr, nichts. Also, dass die halt einfach Zeit, Kindheitszeit verlieren. Ist ja wie bei Kindern, die sehr früh erwachsen werden müssen, weil das Elternhaus komplett zusammenbricht und sie sich selbst versorgen müssen. Denen fehlt ja auch die Kindheit. Man sieht es ja an. Die
Absolut.
sagen auch im Leben, ey, Weihnachten feiern ist nicht so meins, weil das und das und das war. Und dass die eben halt nicht das sagen mit, wenn deren Kind eine Schulzeit hat, ja, ich weiß nie, wie das war, ich hatte das nicht.
Wie offen spricht die Jugend darüber, über ihre Schwerpunkte, über ihre Gefühle, über alles?
Ich würde sagen, offen nicht sehr. Wenn ich jetzt daran denke, ich spreche mit meinen besten Freunden nur über die engsten Gefühle quasi und frage da um Rat. Das ist, die Jugend da ist sehr, sehr privat. Ich würde sagen, Jungs in dem Fall noch privater als Mädchen meistens. Da ja Mädchen meist über ihre Probleme reden wollen. Und ich würde sagen, ich kenne es so als Junge, ich will nur über meine Probleme reden, wenn mir keine Antwort einfällt. Wenn ich das alleine hinbekomme, warum soll ich über ein Problem
Wie oft
reden?
passiert das? dass du keine Antwort hast?
Oh, das kommt drauf an, das kann ich jetzt nicht. Das passiert
Das
alle
ist
4 Monate,
korrekt. Ah.
sondern das passiert mal dreimal die Woche jetzt. Also nee, so hoffe ich jetzt auch nicht, aber das kann mal jeden Monat passieren. Das kann auch mal nur alle 3 Monate passieren. Das hat keinen Rhythmus, wo man jetzt sagen kann, das ist so. Das kommt auf das Problem halt an.
Okay. Und ist Social Media dafür auch ein ganz großer Faktor?
Social Media ist ein ganz großer Faktor dafür, der helfen, aber auch mehr verursachen kann. Social Media ist wie eine rosarote Brille eigentlich, die man aufsetzt, wenn man genug vom Leben hat, um sich sozusagen rauszuziehen. Aber dein eigenes Leben steht niemals still, das geht immer weiter. Und wenn du dich rausziehst, bleibst du auf der Strecke liegen. Du musst, auch wenn es vielleicht hart ist, mal weniger auf Social Media die Zeit verbringen und gucken, dass du die Probleme im echten Leben besser lösen
Bewältigst.
kannst. Weil, genau, bewältigst. Weil, warum solltest du dich mit dem Problem von anderen Menschen auf Social Media beschäftigen, wenn du selber Probleme hast, um die du dich kümmern könntest?
Richtig.
Klar, du brauchst mal abschalten von dem Problem, aber vor dem Problem wegrennen
Ist
kann
keine
nicht die
Lösung.
Lösung sein.
Nein.
Du kannst die Probleme stoppen, aber ist keine Lösung. Und ich kann jedem sagen, was ein Spruch ist, der mir selber, ich weiß nicht, wo ich den gehört habe, aber ich mir den ausgedacht habe, ist, Zeit steht niemals still. Wenn du jetzt in einer schlechten Situation bist, dann bist du nur jetzt in einer schlechten Situation. Die Situation bleibt nicht für immer. Sie geht immer weiter. Und du kannst jederzeit daraus ändern. Du kannst dich jederzeit anders fühlen. Du bestimmst selber deine Gefühlslage. Wenn du gerade Plank machst, es ist alles vergänglich. Jetzt gerade spannt sich dein Bauch noch super doll an und in den nächsten 10 Minuten sitzt du schon irgendwo und trinkst einen neuen Kaffee. Es ist alles vergänglich, nichts bleibt für immer. Die schlechten Zeiten, die du jetzt gerade durchlebst, die sind irgendwann vorbei, denn alles geht vorbei. Selbst dein Leben geht irgendwann vorbei. Die gute Zeit geht auch vorbei, aber es muss schlechte Zeiten geben, damit du gute Zeiten wertschätzen kannst.
Das ist so gut gesagt, finde ich. Aber ist so ein ganz großer Faktor mittlerweile auch in der heutigen Zeit, dass Jugendliche auch selbst nicht mehr richtig klarkommen. ChatGPT.
ChatGPT ist sehr, sehr wichtig mittlerweile in der Schulzeit, kann ich nur sagen. Hat mir sehr, sehr viel Freizeit gebracht.
Warum?
Naja, weil die Aufgaben einfach wesentlich schneller gingen. Du
Ach so,
musst,
da.
heutzutage muss man ChatGPT nutzen, finde ich. Man sollte es auch nutzen, um seine Aufgaben nicht machen zu lassen, sondern mit AI zusammen seine Aufgaben zu bewältigen. Die ChatGPT besonders macht sehr viele Fehler, sehr, sehr viele Fehler, die die Lehrer auch checken. Weshalb man sich dann mit dem Thema doch wieder indirekt auseinandersetzt, wenn man es ja kontrolliert, was ich auch jedem empfehlen würde. Wir leben in einer sehr modernen Welt und AI ist jetzt nun mal da. Die war auch schon vor 10 Jahren da, nur nicht so präsent. Und wir müssen lernen, mit AI umzugehen. Ich meine, warum soll ich denn lernen, die Excel-Tabellen alle per Hand auszufüllen, wenn man das wirklich so machen kann? Warum sollte denn der Job, wo ich angestellt bin, die Firma, für den Job nicht einfach eine AI einsetzen? Die setzt mehr Personen ein, um das zu kontrollieren. Ob du das erstellst oder eine AI das erstellst, ist der Firma egal, außer dass sie dich halt extra bezahlen müssen, sondern nur auf das Ergebnis kommt es in der Welt draußen an. Und wenn du mit AI das beste Ergebnis bringen kannst, dann ist das das Beste, was du machen kannst.
Also bist du für
Ich
AI.
bin für AI, aber ich bin für mit AI, nicht nur AI.
Also mit Lernfaktor da drin.
Mit Lernfaktor mit überprüfen, dass du AI als Lehrer benutzt. Zum Beispiel super gut ist AI auch teilweise dafür, wenn man am Motoren rumschraubt. Man kann ja mittlerweile mit Video machen. Man sendet den Bild und fragt den, ey, mit wie viel Newtonmeter soll ich eigentlich die Schraube festziehen und was macht die eigentlich, wenn es eine Stellschraube ist, wenn ich die nach links oder nach rechts drehe, bei Vergaser jetzt. Und so kann man dann mit AI zusammen lernen. Wenn man jetzt nicht gerade seinen Schrauberkollegen da hat, der ihm alles erzählen kann, dann hast du dein Handy. Das kann dir genauso viel erzählen.
Kannst du damit besser lernen als in der Schule?
Mit
Wenn
AI
du das jetzt
zusammen.
vergleichst?
Ich würde fast sogar sagen, ja, es kommt da wieder auf die Lehrer drauf an. Wenn man wirklich einen Lehrer hat, der auch wie ChatGPT sagt, guten Tag, ey, komm, ich helfe dir das. Bei ChatGPT passt sich ja mittlerweile auch deiner Sprache an, wie du redest. Wenn du sagst, hey Bro, sagt er auch hey Bro. Dann, du selbst weißt, wie du am besten lernen kannst. Und wenn du mit dem so redest, wie du mit dir reden würdest, dann ist es natürlich für dich ein passenderer Stecker, der dir das Lernmittel in deinen Kopf laden kann.
Führt das aber nicht irgendwie Man entwickelt in der Hinsicht vielleicht auch eine gewisse Freundschaft dafür. Für ChatGPT, AI, whatever. Gibt es dann nicht vielleicht sogar das Problem, dass die Leute sich da richtig festbeißen und dadurch dann vielleicht auch später in Einsamkeit irgendwie zugrunde gehen?
Das kann gut sein, da die nur noch mit ChatGPT dann reden würden. Aber wenn du mit ChatGPT redest, du dann im Prinzip mit einem Menschen ohne Macken, der dir überall zustimmt. Wenn du irgendwas ChatGPT erzählst und er sagt, das war falsch und du sagst, nee, das ist aber trotzdem richtig, sagt er ja auch okay. Er sagt nicht, nee, das war wirklich falsch. Und damit verlernst du dann den Umgang ja mit echten Menschen und dadurch kann es dann dazu kommen, dass du wirklich den Umgang mit echten Menschen nicht mehr magst, da die komplizierter sind. Und dir nicht dieses Gefühl von Bestätigung so doll geben, aber deswegen muss man es dosieren. Wie bei allem, die Dosis macht das Gift und die Kontrolle. Du musst dir bewusst sagen, ey, das ist aber wirklich nur ein Computer, das ist keine Person, die da gerade mit mir redet. Da ist auch keiner irgendwo in einem Service Center, der die Antworten eingibt. Das ist wirklich nur eine KI. Und das darf man nie vergessen.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, worauf du hinausgehen willst. Problematisch wird es dann bloß wirklich, wenn KI alles übernimmt.
KI kann nicht alles
Supermarkt,
übernehmen. Das
dein Job.
funktioniert nicht. Mein Job könnte KI als Beispiel niemals übernehmen. Das KI würde
Also du
das
glaubst nicht, dass das irgendwann passieren wird.
Roboter montieren Autos, aber Roboter könnten jetzt keine Kfz-Fahrzeuge reparieren. Das ist dafür, allein wenn eine Schraube verdreckt ist, dann findet er die gar nicht. Egal wie du mit einer Kamera da rangehst. Oder eine KI würde nicht auf die Idee kommen, ey, ich krieg die Schraube nicht lose. Ich erhitze die jetzt so lange, bis das Metall sich ausdehnt und versuche dann irgendwie noch mit WD-40 das Gewinde zu lösen. Sondern KI würde sagen, ja, ist kaputt. Ich hole mal einen Menschen, der mir da helfen soll. So eine Probleme bekommt KI nicht hin. KI denkt keine Umwege, die unrealistisch erscheinen.
Aber sie wird auch täglich immer schlauer.
Natürlich wird sie täglich immer schlauer, aber durch uns. Wir haben sie programmiert, immer schlauer zu werden. Wir selber werden jeden Tag immer schlauer.
Das stimmt, man lernt nie aus.
Exakt. Also, das nimmt sich nicht viel. Wir sind wie KI. KI ist eine künstliche Intelligenz. Wir sind eine Intelligenz. Warum sollte sie nicht jeden Tag schlau werden?
Das ist die Frage. Deswegen, also du sagst, nein, wird nicht passieren.
KI wird uns bei vielen Sachen helfen und kann uns auch viele Sachen übernehmen quasi, aber KI kann nicht ohne uns
Okay.
existieren, weil allein Stromherstellung, KI braucht Strom.
Das stimmt.
Allein von den physischen Sachen, die KI braucht, okay, ob jetzt Strom jetzt physisch ist, kann man sich jetzt auch sagen, streiten, aber allein dadurch, KI braucht uns, um zu lernen, um Software-Update zu bekommen. Wir und KI, wir müssen zusammenleben. Auch besonders alte Leute.
Okay. Halten wir das fest. Thema alte Leute. Danke, dass du es gerade gesagt hast. Vielleicht, es gibt viele Leute, tatsächlich, das glaubt man gar nicht, die noch nicht mal einen Internetrouter zu Hause haben. Die haben kein Online-Banking für Bankgeschäfte. Heißt, die machen alles noch über diesen Überweisungsschein. Müssen leider auch in der Hinsicht mitgerissen werden in die heutige Welt, kriegen es aber meist nicht hin. Wie würdest du denen denn helfen?
Naja, dem wird mittlerweile auch schon geholfen, indem es Kurse gibt. Handykurse. Wie gehe ich damit um? Was ist das? Was kann das? Manche Rentner, mit denen ich geredet habe, die wissen auf einmal mehr über Computer als ich. Ich weiß jetzt nicht viel, aber so dieses Normale kriege ich auch schon hin. Und die zeigen dir, was weiß ich, machen kannst. Für manche Leute ist einfach der Zug schon abgefahren. Das muss man sagen. Aber die haben natürlich auch noch, es gibt immer Menschen auf der Welt, die dir helfen wollen. Auch wenn du jetzt der schlimmste Mensch auf der Erde warst, irgendeiner wird dir trotzdem helfen, der dir verzeiht. Einfach deren Aufgabe ist es, um Hilfe auch zu bitten. Niemand kommt hin und sagt dir, ey, brauchst du Hilfe? Natürlich passiert das auch. Aber wenn du zu Hause vor deinem PC sitzt, keiner kommt in deine Wohnung rein und fragt dich, ey, darf ich dir helfen? Dann musst du auch rausgehen und frag irgendwen auf der Straße vielleicht
Die
auch.
Hilfe annehmen
Genau.
oder suchen.
Hilfe suchen und Hilfe annehmen.
Okay.
Ich finde es manchmal aber auch von Unternehmen schlecht, wie sie damit umgehen, wenn Leute keinen Internetzugriff haben, weil manche sagen, dann schickt dir dein Stromanbieter, sagt dir, gib bitte auf der Webseite das und das ein. Du hast kein Internet, du hast kein Handy, kein Laptop. Das kannst du eben einfach nicht machen. Dort muss es dann eine Einrichtungshilfe geben von Personal, das zu dir kommt mit einem Laptop oder was weiß ich. und dir dann dabei hilft. Aber das muss man auch, wo man das auch immer gebucht hat, dann angeben können. Und die Unternehmen müssen es auch überwachen, wie wir haben jetzt schon Bestandskunden vor 50 Jahren. Wie alt sind die eigentlich? Ah, die sind 80 und 96 Jahre alt. Das sollten wir mal einen vorbeischicken, um mal zu gucken, ob wir denen irgendwie helfen können.
Okay, also da siehst du auch keine Problematik.
Nein, wenn man das richtig angeht, nicht.
Obwohl die Jugend besser lernen kann als zum Beispiel ältere Menschen, die in der Hinsicht vielleicht nicht mehr so aufnahmefähig sind.
Ja, genau.
Okay. Gut. Dann frage ich aber mal anders. Fällt es dir leicht, überall zu sprechen? Sei es, du kannst online gut sprechen, also schreiben und auch persönlich gut reden.
Ja, das würde ich sagen. Also es ist antrainiert, das war nicht immer so. Aber ich finde immer, Reden ist der Schlüssel zum Erfolg. Das merkt man besonders, merke ich auf Arbeit von Führungskräften. Die können alle perfekt reden, super Vorträge halten. Und heutzutage kommt es nur darauf an, wie verkaufst du dich bei den Leuten?
Aber warum fällt es bei den vielen Menschen mittlerweile so schwer, dass sie online so reden, aber persönlich, sag ich's mal, bei irgendeinem Stresspotenzial, sagen wir mal, ich schreibe dir dass du kommen sollst und dann stehst du vor mir und ich sag, ja, sorry, alles sowas. Warum ist das so in der heutigen Welt?
Na, weil die Leute nicht mehr üben. Die Leute kriegen keine Konfrontation mehr. Sie kommen nicht in die Situation. Ey, an der Supermarktkasse muss ich mal irgendeinen Mitarbeiter fragen, weil ich eine Frage zum Produkt habe. Die Leute bestellen nur noch ihre Sachen online. Die Leute verlernen es, offen mit anderen Menschen zu reden. Und das ist natürlich eine logische Folge darin, dass die Angst vor Reden, vor größeren Menschenmengen haben oder vor fremden Personen. Aber das sind alles Sachen, die man für sich persönlich üben kann. Und wenn man davor Angst hat, dann ist es eine Angst, der man sich stellen sollte. So wie vielen Ängsten. Und dann lernt man auch besser damit umzugehen und das Leben wird viel einfacher.
Das war bei dir, wie du gerade sagtest, anders damals.
Na, an, ich
Streng
hatte.
antrainiert.
Genau, na, ich hatte früher auch Angst, an der Kasse was zu bezahlen. Hätte ich auch lieber Mutti vorgeschickt. Oder wir kennen es alle: man steht an der Kasse, also die Sachen liegen auf dem Band und die Eltern rennen auf einmal nochmal weg.
Ach, ich hab die Milch vergessen.
Ja,
Du
genau.
stehst dann
Was
da.
mache ich da? Aber dann einfach zu sagen zu der Kassiererin: ey, meine Mutter ist gerade weggerannt, kann ich noch hier kurz warten? Wäre das okay? Es ist so einfach gemacht, man hat so eine Angst davor, aber es ist eigentlich eine super einfache Sache, die man einfach mal nur einfach machen muss. Und ich meine, was, wenn es schief geht? Dann sagt die halt, nee, das geht nicht. Die verarscht dich doch, was soll sie denn machen? Deine Sachen einscannen, dann musst du trotzdem warten, die will ja auch nur ihr Geld haben.
Das ist richtig.
Es kann nichts passieren.
Damals dachten wir, glaube ich, alle, dass wenn wir das jetzt zahlen müssen
Ja,
und
Teller
die
abwaschen
Poli
müssen.
oder Teller, ja, im Restaurant genau, aber dass dann die Polizei kommt. Das war, glaube ich, bei vielen ein ganz großes Manko, wenn gesagt wird, ich hole gleich die Polizei. Obwohl man es dann aber nicht tut, natürlich.
Ja, aber warum sollten auch denn die Laden, denn die Sachen sind im Laden, du hast sie noch nicht entwendet. Also, ja, das macht keinen Unterschied. Man muss, es ist alles antrainierbar. Man lernt, vor Menschen zu sprechen, man lernt, wie man mit Menschen sprechen muss, in manchen Situationen, wie man mit denen umzugehen hat. Und das macht vor allem das Leben wesentlich einfacher.
Was sind denn so Warnzeichen für Depression und Angst?
Depression und Angst, würde ich sagen, ist Resozialisierung. Muss sagen, also das hört sich jetzt an, wie als würde man ein Gebiet mit dem Wohnraum rausziehen. Aber dass man sich aus der Gesellschaft zurückzieht, mehr Sachen für sich selbst ist und nicht wirklich das Gefühl hat, mit Leuten über Sachen reden zu können. Und Angst macht sich in Form von Stress, denke ich, meistens bemerkbar, dass man so immer mehr, man atmet nicht schnell, aber man hat das Gefühl, der Körper ist überlastet. Weil dein Körper ist es egal, ob du gerade von einem Bären verfolgt wirst oder ob du von der Arbeit erschöpft komplett gestresst bist, weil Stress ist Stress. Unser Körper kennt nur Stress. Und wenn unser Körper Stresshormone ausschüttet, dann regeneriert er keine Energie mehr. Und dann ist es klar, dass du dich ausfühlst, wie als wärst du dass du dich fühlst, wie als wärst du außer Puste, da genau das eben der Fall ist. Mit Angst musst du lernen, umzugehen. Angst darfst du nicht als Angst immer auch sehen. Ein Problem ist nicht direkt Angst. Ein Problem ist eine Sache, die du beheben kannst. Außerdem für jedes Problem gibt es eine Lösung. Natürlich hat man vielleicht mal vor der Lösung Angst. Oh, ich habe hier auf Arbeit, ich habe eine Fälschung gekippt. Ich muss es meinem Meister sagen. Dann kriegst du ein bisschen Angst und dann sagen die dir, ey, pass aber nächstes Mal besser auf. Oder was ist? Du wirst gefeuert. Na und dann ist es so, dein Leben sollte so passieren, alles finde ich passiert aus dem Grund, aber du hast geredet. Du lernst mit Problemen umzugehen und das eine Problem ist nur so lange für dich ein großes Problem, bis das größere Problem kommt, vor dem du Angst hast. Dann ist das Problem, was hier war, vor dem hast du gar keine Angst mehr. Das kannst du so erledigen. Und das größere Problem ist das, was im Fokus steht, wovor du Angst hast. Und so geht dieser Kreislauf weiter. Und mit deinem Problem wächst du ja auch.
Das ist richtig. Aber warum, ich sag mal, merkt man das nicht, wenn man in irgendein Loch fällt?
Ich denke schon, dass man es merkt, dass man in irgendein Loch fällt. Aber man verpasst die Chancen, sich da rauszuziehen, quasi. Man fällt ins Loch und man trifft eine dumme Entscheidung nach der anderen. Und irgendwann ist man ganz unten, wo man sagen muss, es geht trotzdem immer tiefer, auch wenn man es nicht denkt. Solange du noch Kleidung anhast, geht es immer noch tiefer quasi. Dann ist es vor allem derselbe Punkt, wieder Hilfe anzunehmen, auf die Leute zu hören, die dir was sagen. Nicht auf jeden zu hören, der dir sagt, ey, du bist voll das Arschloch, sondern wirklich auf viele Personen zuzugehen, zu fragen, ey, nicht sich davor zu schämen, um Hilfe mal zu fragen, sondern einfach wirklich Hilfe annehmen, Hilfe suchen, weil es gibt manche Probleme, die kann man nicht alleine lösen. Aber die Lösung des Problems ist, eine andere Person dazuzuholen. Dann hat man
Mit
halt
denen
zwei
zu
Lösungen.
sprechen.
Exakt. Also wie gesagt, das ist dann wieder der Punkt, es gibt trotzdem eine Lösung.
Und gemeinsam oder beziehungsweise wenn die andere Person das dann auch checkt, dann sollte man sich auf jeden Fall da nochmal beratschlagen. Findest du es dann schlimm, da auch in der Jugend, sage ich jetzt mal, mit den Eltern versuchen zu in Kontakt zu treten?
Kommt natürlich immer auf die Beziehung zu den Eltern an. Für manche sind Eltern ein super Bezugspunkt. Und für manche ist irgendein random Typ auf der Straße ein besserer Bezugspunkt. Das muss man für sich selber dann immer abschätzen. Ich denke mal, das erkennt man aber auch ganz gut. Also das weiß man, wenn man in der Lage ist, schon. Ja, wie gesagt, selbst wenn man keine Freunde hat oder irgendwas, es gibt genug freundliche Menschen auf der Straße, mit denen man einfach reden kann.
Aber wie früh sollte das in der Schule auch bereits angesprochen werden? So psychische Probleme, dass man einfach weiß, diese Anlaufstellen hat man, da sollte man sich am besten hinwenden, das sind die optimalsten Lösungen. Weil das wird ja kaum besprochen.
Das sollte von der Schule mäßig beobachtet werden, wie es den Kindern geht. In der Grundschule noch, würde ich sagen. Aber erst in der, jetzt hier in Berlin, ja, bis zur 6. Klasse. In Brandenburg, ja, soweit ich weiß, auch ist ja die Grundschule. Vielleicht zu Ende 4. Klasse könnte man dann schon das mal so leicht anreden, so. Was ist eigentlich, wenn ich mich so blöd fühle? Ganz einfach für Kinder, wenn ich mich blöd fühle, dann soll ich mit irgendwem reden. Okay. Weil wenn du den Kindern diese Grundbausteine hingibst, dann gehen die zu sich gegenseitig und reden darüber. Und das setzt dann schon den ganz großen Schritt für, ey, ich hatte einen Autounfall, ich weiß nicht wohin. Ich rufe erstmal einen Freund, dann kann ich heute bei dir pennen. Mäßig. Das kann schon ganz früh einfach nur dieses Lernen mit Problemen umzugehen. Es gibt ja auch ganz oft das Thema in der Schule, Lernen zu lernen. So brauchen wir Lernen mit Problemen umzugehen, Problemlösungen im Leben, vor Allgemeinsituationen. Was für Methoden gibt es? Sich hinsetzen, überlegen. Wenn es nicht funktioniert, Mama fragen. Wenn es da nicht funktioniert, Papa fragen. Vielleicht nochmal Opa anrufen zwischendurch. Und
Also
wenn das
mehrfach
nicht geht,
Meinungen.
ja, Mehrfachmeinungen sind immer gut. Kommt doch an, wie groß das Problem ist.
Zweite Meinung, dritte Meinung, vierte Meinung und
Genau,
dann.
wenn man sich unsicher ist.
Okay. Warum ist es aber sozusagen in der Schule oder beziehungsweise im Leben es so schwer, diesen Druck nicht standzuhalten? Perfekt zu sein in der Hinsicht für sich selbst.
Weil die Anforderungen häufig durch Social Media viel zu hoch sind. Die sind unrealistisch. Wir vergleichen uns mit Filtern, die man wirklich schwer identifizieren kann manchmal heute. Und riesigen Personen im Internet. Wenn man sich einmal überlegt, wir haben in Deutschland 89 Millionen Menschen sind wir, glaube ich, mittlerweile oder 83?
85, 83 Millionen.
Irgendwie so, also 80, 90 Millionen. Und wir verfolgen dieselben riesigen Stars fast, wie die Leute in den Vereinigten Staaten. Und wir alle gucken zu denen auf, die wirken jetzt aber, da wir auf Social Media sind, nicht mehr so weit weg für uns. Da die alle persönlich reden, du kriegst persönliche Anfragen, aber dabei vergisst man ganz schnell, wie riesig eigentlich die Welt ist. Fahr mal mit dem Fahrrad durch ganz Deutschland irgendwas, dann siehst du, ey, es hat eigentlich alles gar kein. Macht das überhaupt alles Sinn, was ich mache? Hat das irgendeine Bedeutung? Die Welt ist so riesig, wenn ich jetzt nicht da bin, dreht sich die Welt immer noch weiter. Also Warum vergleiche ich mich hier mit dieser einen Person aus dieser riesigen Welt, von der ich nicht mal 0,001% der Menschen kenne?
Das ist richtig. Das sollten sich viele fragen, tatsächlich, weil das hast du gerade wirklich sehr cool formuliert und auch sehr richtig, weil ich habe mir das gerade so auch im Kopf überlegt, wie das ist so. Und das hast du wirklich cool gesagt gerade.
Ja,
Also.
wir haben auf Social Media gibt es ja ganz viele Menschen, aber die wir alle beobachten, das ist so ein schmaler Kreis und dabei vergisst man diese riesige Welt. Ich war diese Sommerferien, meinen letzten, war ich noch in New York und das war mein erstes Mal in Amerika. Und ich in New York, ich war die ganze Zeit so überfordert, weil es war alles so riesig und dieser Gedanke von, was mache ich da drüben in dieser Kleinstadt im Vergleich Berlin? Was hat das überhaupt für eine Bedeutung, was ich mache? Was hat es eine Bedeutung, dass ich überhaupt zum Sport gehe, um Muskeln zu haben? Das Einzige, was zählt, ist, dass du in deinem Leben glücklich bist. Und wie du das machst, musst du selber wissen. Aber es hat alles. Gibt es ja immer diese schönen Videos auf Instagram, wenn man so, wo steht so, ey, wir haben morgen eine Klausur, ich schaff's nicht mehr zu lernen und dann, does it really matter? Und dann zoomt man ja so raus und sieht so die ganze Milchstraße und es ist wirklich, die Welt ist so riesig, es macht wirklich alles nicht wirklich einen Unterschied für die Welt, aber es macht für dich einen Unterschied. Also musst du es für dich, musst du es richtig machen und du musst es schön machen.
Das ist richtig und ja, du musst definitiv alles für dich machen, nicht für andere. Sei für dich perfekt, sei nicht für andere perfekt, aber das ist das heutige Problem in der ganzen Gesellschaft. Sie denken, Kylie Jenner ist perfekt, also ich muss mir auch noch Rettungsringe um den Mund machen.
Genau. Und Kylie Jenner ist ein perfektes Beispiel. Wir gucken aus hier gerade. Weiß man, wo der Podcast stattfindet? Darf ich das sagen? Achso, in Teltow, ne? Kleinmachnow.
Der du machen wir ja.
Teltow, Kleinmachnow. Und das ist so absurd, dass wir zu Kylie Jenner hingucken und die ganze Welt guckt zu Kylie Jenner hin. Warum musst du ausgerechnet hier von den 1 Million Milliarden Menschen wahrscheinlich schon, die diesen Namen schon mal gehört haben, genauso sein wie sie, sei doch lieber genauso wie du bist. Weil es gibt schon,
Individuell.
genau, weil es gibt ja, wenn die 1 Milliarde Menschen, die schon Kylie Jenner gehört haben, davon will mindestens 1 Million genauso sein. Be different. Be yourself.
Das ist wirklich der Wahnsinn. Und vor allem viele Vorbilder sind auch ganz negativ schlimm, sag ich mal. Sei es die Rapper. Marlboro Light. Es wird im Song gesagt, alle Jugendlichen stürzen sich da gleich rauf. Marlboro, ich brauche Marlboro Rot, ich brauche Marlboro Red, ich brauche alles sowas. Sie fangen an zu rauchen. Dann koksen. Sie fangen an zu koksen. Weil es im Video abgebildet ist, weil es ein Vorbild ist. Ist doch schlimm.
Das ist sehr schlimm, ja.
Auch mit, wie gerade schon Kylie Jenner und so, mit künstlichem Zeug, aber.
Was ich noch kenne, besonders in der Fitnessszene, sind halt Anabolika und sowas.
Ja.
Irgendwelche Spritzen. Es ist alles nicht gesund. Und es sieht, aber das finde ich halbwegs noch ganz gut. Vor 10, 20 Jahren war Rauchen noch viel cooler, als es mittlerweile ist. Zwar irgendwie kommt es jetzt wieder in Trend und man ist auf der Party auf einmal der Einzige, der nicht raucht. Aber naja, dann bist du in dem Fall dann der Beste, der auf seine Gesundheit achtet.
Richtig.
Und nur weil man jetzt nicht raucht, aber dafür sich 5 Kilo Zucker reinknallt, ist man nicht besser direkt mit seiner Gesundheit. Aber man sollte nicht gleich Sachen machen, die wirklich nur schaden. Und Zigaretten vor allem sind ja für viele Leute süchtig machen, wegen Stress, durch Stress. Viele sagen ja, warum rauchst du ja wegen Stress? Ja, warum rauchst du? Wegen Stress, weil das deine Lösung ist für Stress. Ich habe Stress, okay, Synapsen werden beglückt, Stressgefühl ist erstmal weg, Stresshormon ist weg, ich fühle mich wieder besser. Aber es ist eine temporäre Lösung für ein permanentes Problem. Warum machst du nicht dieses permanente Problem mit einer permanenten Lösung weg? Dann brauchst du gar keine temporäre Lösung überhaupt benutzen. Wenn ich ein Kupplungsseil habe, was wirklich noch am letzten Draht hängt, kann ich Panzertape rumwickeln und es hält vielleicht noch ein paar Kilometer. Ich kann es aber auch, und ich fahre die ganze Zeit mit dem Gefühl, ah, es könnte reißen, es könnte reißen. Ich kann es aber auch gleich austauschen und einmal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und habe dann für immer Ruhe quasi.
Ja, für immer. Trotzdem sollte man es dann natürlich reparieren lassen.
Genau.
Aber
Es ist halt der einfachste Weg, ist nicht immer der beste.
nein, warum einfach machen, wenn es auch schwer geht und manchmal auch wirklich dieses Positive ist? Natürlich andersherum, sind wir wieder beim Thema ChatGPT, weißt du? Im Sinne
Ja,
von,
klar.
warum
Aber
schwer machen,
das
wenn es
zielt
auch
ja auf
einfach
das
geht?
bessere Ergebnis ab.
Richtig. Und das muss man dann im Grunde genommen vergleichen. Was ist besser in der Hinsicht?
Wenn der schwerste Weg, also wenn du hast den einfachen, den mittleren und den schwersten Weg, und der mittlere Weg führt zu dem besten Ergebnis, dann nimmst du natürlich den mittleren. Warum den Umweg? Wenn der schwerste Weg zum besten Ziel geht, dann nimmst du den. Wenn der einfachste Weg zum Ziel geht, kannst du den. Aber also du musst halt, das muss das beste Ergebnis rauskommen. Und wenn jetzt im Falle von Zigaretten, dass der einfachste Weg ist, aber das Ziel, du hängst am selben Problem, ist damit das Schlechteste. Also warum sollte man es machen?
Das ist die Frage. Das könnt ihr ja gerne mal unter den Kommentaren schreiben. Also, das ist eine sehr interessante Frage. Warum macht die Zukunft den vielen Jugendlichen Angst?
Naja, besonders weil die Zukunft groß ist. Die Zukunft ist ungewiss. Wir haben Kriege in jeder Ecke. Wirtschaft geht so momentan. Es ist alles super aufregend, aber das ist auch eine Sache. Ich meine, ey, lieber passiert etwas im Leben als ein komplett langweiliges Leben. Das heißt nicht, dass ich sagen soll, ey, es soll Kriege geben und dies und das. Auf gar keinen Fall. Aber du hast nie eigentlich Langeweile im Leben, wenn du dich mal umguckst. Wenn du die Augen aufmachst, ist nie Langeweile in deinem Leben. Du kannst immer etwas tun. Und das ist das, was einen vielleicht verunsichert, ob das alles einem zu viel wird, warum man Angst hat, was auch passiert, wo man mal landet. Aber andererseits kann, wenn man die Perspektive ändert und das eher als Chance sieht, verändert das gleich die Gefühlslage von einem. Und man hat keine Angst mehr, sondern ist mehr so optimistisch. Man muss optimistisch an die Sache rangehen.
Sollte die Politik da auch ein bisschen die Hände mit reinkriegen oder lieber nicht? Weil
Wo jetzt
welche
genau?
Rolle spielt die auch in dem in den
Ach
ganzen
so,
Thematik?
also zur Politik würde ich mich nicht so viel äußern, da ich momentan von unserer Politik in jeglicher Richtung, ob es
Nichts
rechts,
von
links
halte.
ist, nichts von halte, die echt nichts auf die Reihe wirklich bekommen. Und die Politik einen echt auch viele Riegel auf einmal vor die Tür quasi schiebt. Aber dass man auch mal wirklich, besonders unserer Politik, auch mal die Regeln brechen sollte. Wenn es zu seinem eigenen Glück besser führt, dann, ja komm, ist jetzt ein doofes Beispiel, bereite deine eigenen Scheinwerfer auf, die vergelbt sind, obwohl du es eigentlich nicht darfst, was ja auch nicht illegal ist, aber es führt zu dem besten Ergebnis quasi jetzt schon wieder, nicht so oft sagen, mach das was für dich, natürlich sollst du jetzt nicht irgendwie Straftaten begehen, aber diese Riegel, die Regeln und Riegel, die dir vor die Tür geschoben werden, die dich wirklich davon abhalten, deine Ziele zu erreichen. Und viele Politiker sind korrupt, die machen genau dasselbe, aber setzen die halt den Riegel vor die Tür. Warum sollst du dich an den halten, wenn ich es selber nicht mache?
Was würdest du verändern, wenn du jetzt für dieses Thema Jugendliche einstehen kannst? Was wäre dein allererster Punkt und der allerwichtigste?
Stark gegen Extremismus vorgehen. Ob es Rechts- oder Linksextremismus ist, Extremismus ist gänzlich schlecht für unsere Gesellschaft komplett. Ich finde, Nazis, die extrem rechts sind, sind genauso schlimm wie Linksextreme. Und die nehmen sich auch nicht viel. Für mich sind Linksextreme Nazis und auch Rechtsextreme. Sie beide akzeptieren andere nicht. Sie sagen, sie akzeptieren andere, aber tun sie nicht wirklich, sonst würden sie nicht gegen die demonstrieren. Das ist ganz stark, dass es Razzias, mehr Razzias gibt gegen Rechte und Linke. Nicht, dass man mehr Häuser durchsuchen macht, sondern dass man da wirklich mehr, ein bisschen mehr gefokust rangeht, weil das ist das, was unsere Gesellschaft spaltet. Die Rechtsextreme und die Linksextreme. Dass man wieder eine politische Mitte haben kann, dass man nicht sich entscheiden muss, rechts, links, wo ist überhaupt die Mitte gerade? Ich wüsste keine Partei, die gerade in der Mitte ist. Für mich gibt es momentan nur Parteien, wo alle, also die Gesellschaft sagt, die sind rechts und die sind links.
Ich finde es erstmal wichtig, dass Menschen überhaupt wissen, wo links und rechts ist.
Das wäre auch ganz gut. Dass man da wieder eine Mitte schafft, Sicherheit, politische Sicherheit auf Meinungsfreiheit. Wir haben ein Grundrecht auf Meinungsäußerung und ich finde, das geht momentan komplett unter. Zwar kannst du rausschreiben, was du willst,
Aber du wirst
es wird
dafür angeklagt, beziehungsweise einfach verurteilt.
verurteilt und du hast Angst, vielleicht auch deine Meinung sagen zu können. Oder sie, deine Meinung wird einfach nicht, wird du, deine Meinung wird gehört, aber sie wird nicht, ist wie, du hast im Radio irgendeine Nachricht, ja, hast du gehört, weg damit. Du kannst reden, aber du wirst nicht im Ohr der Leute gehört, du wirst nicht im Kopf wahrgenommen. In unserer Politik würde ich das gerade momentan ganz stark ändern. Ich würde die Bürokratie bei uns danach direkt abschaffen, weil wir sind ein kompletter Bürokratiestaat. Viel zu viel ist Gesetze für unsinnige Sachen, auch gute Sachen, aber das funktioniert einfach nicht. Ich würde mehr Demokratie und Fairness einbringen für uns. Ich würde beim Bürgergeld darauf achten, mehr, welche Leute brauchen das, welche nicht, weil das spaltet auch unsere Gesellschaft. Die arbeitende Gesellschaft arbeitet sich tot, damit wirklich manche Leute in ihrem unordentlichen Leben undiszipliniert weiterleben können, die wirklich nur auf Staat seinen Nacken leben quasi. Dass man da etwas mehr aufräumt, den Leuten auch dann sagt, okay, jetzt Druck, ihr müsst jetzt mal was machen. Und Leute, die solche schwerbehinderte Leute, die haben zwar auch noch, kann man jetzt sagen, keinen Cent in die Rentenkasse eingezahlt, aber die kriegen genau dasselbe Geld wie Leute, die sich nur auf Staat seinen Nacken ausruhen und haben nicht wirklich die Möglichkeit, sich gute Medikamente oder gute Rollstuhl leisten zu können. Und es hört sich jetzt hart an, weil ihr Leben ist genauso kostbar wie unseres. Aber das Leben, was ihnen jetzt durch eine Behinderung noch ermöglicht wurde, in vollen Zügen leben zu können, um fast so nah dran zu sein wie an dem Leben von jemand ohne Behinderung. Es ist beides gleich viel wert. Das hat sich gerade einfach so angehört, das will ich nicht sagen. Aber ich meine, wenn du jetzt einen Rollstuhl bekommst, der super schwergängig ist im Krankenhaus, der sich langsam schiebt, oder ob du vielleicht sogar einen mit Übersetzung bekommst, dass du auch mal schneller von A nach B kommst und nicht deine Hände totschrubbst, macht, denke ich, viel schon im Leben aus.
Okay, also du würdest auf jeden Fall für viele Veränderungen sorgen
Ja, für mehr Demokratie und
und
Ordnung.
Demokratie in Deutschland von einer Skala von 0 bis 100%. Wie viel haben wir aktuell in Deutschland?
Ich würde es ja als sehr, sehr schwankend sogar bezeichnen. Da manchmal denke ich mir so, okay, das war gut demokratisch entschieden und im nächsten Moment kannst du komplett vergessen. Wir sind ein demokratischer Staat, mehr als wenn man jetzt vergleicht mit anderen Ländern wie Russland. Aber bei uns, Kapitalismus, finde ich, ist nichts Schlechtes. Demokratischer Kapitalismus ist was Gutes, da, wenn er fair ist, man für Geld, das man gearbeitet hat, auch das mehr wertschätzen kann. Natürlich, wenn er mehr verdient, dann verdient er mehr. Das ist klar. Solange dieser Lohn aber fair verteilt ist, ist es das Richtige. Wo waren wir gerade nochmal? Demokratie, genau. Aber bei uns ist es alles so unmäßig verteilt. Wir haben einen kompletten unfairen Kapitalismus. Ich finde, wir liegen so bei 35% Demokratie. Oder vielleicht sogar,
35 oder drunter.
eigentlich sogar drunter, sagen wir mal 25, unter einem Drittel auf jeden Fall.
Okay. Und mit deinen Veränderungen würde sie wo liegen?
Würde sie bei 50% liegen nur, denn die anderen 50% macht die Gesellschaft aus. Ob die
Okay.
Gesellschaft die Meinungen auch akzeptiert.
Du siehst es also sehr realistisch, nicht eigenbedürftig, beziehungsweise du siehst es wirklich aus einer sehr neutralen Sicht.
Ja, klar.
Okay, gut. Ja, überleg dir doch mal Politiker, Anzug, zack.
Könnte man machen.
Bundestag, Abgeordneter.
Ja, ich glaube, ich würde ausrasten nach einem Tag. Also durch die anderen Leute, die noch da drin sind, die eben für die Probleme momentan sorgen. Ich würde da, glaube ich, nur Streit dann anfangen. Und das würde unser Land dann auch nicht wirklich weiterbringen. Da
Am
man, wenn
Ende
man.
würdest du dann im Reality-TV landen.
Genau. Als Verrückter, weil, man würde da eine Macke bekommen. Das ist ganz klar. Man sollte wirklich momentan alle entlassen und nur wirklich vom Volk gewählte Leute nicht, weil bei uns ist es ja so eine Zweitmeinung. Die Abgeordnetenparteien, die wählen ihre eigenen Leute, die reinkommen. Wir können die wählen. Die Partei wählen, die kommen. Ist ja so indirekte Wahl, würde ich fast bei uns sagen. Und einfach nochmal komplett neu mischen. Neu raus, vom Volk direkt gewählte Vertreter. Das wäre wesentlich besser. Die Bürgermeister, die in vielen Bezirken gewählt sind, ich find, das wären, weil die werden ja direkt vom Volk gewählt, der Bürgermeister wird. Die sollten, die könnte man
Sag's ruhig hart.
in Bedenkschaft ziehen, ob man die mehr in das Parlament einbeziehen würde, um mal so die kleinen Bezirke mehr zu hören.
Okay. Ja, wie gesagt, also wenn ihr irgendwann mal Timo im Bundestag seht, ihr wisst jetzt warum. Er hat Pläne und wie würdest du deine Partei nennen? So spontan jetzt?
Ah, ich weiß sie gar nicht. Momentan würde ich am liebsten eher auswandern, als in die Politik
Alles
zu
klar.
gehen.
Momentan würde ich am liebsten gerne auswandern, heißt die Partei.
Genau. Bis jetzt würden wir lieber gern auswandern, aber das ändern wir.
Wir warten ab. Du bist noch jung. Wie frei können Jugendliche heute in ihrer Identität sein? im
Sehr
Sinne
fein.
von Homosexualität, LGBTQ, sagen wir es.
Ich finde es sehr frei heutzutage. Zwar, es gibt immer noch Diskriminierung von allen Seiten, aber sie können sehr frei sein, sie können auch zu frei sein, indem sie es anderen Leuten vom Gefühl her aufzwingen. Das finde ich dann wieder ist eher kontraproduktiv für die selber, da dadurch diese Streitigkeiten entstehen. Wenn jeder einfach nur leben würde und sein Ding machen würde, was auch möglich ist. Klar gibt es rechte Gruppen, aber in dem Fall sage ich jetzt mal rechte Gruppen, die damit ja mehr Probleme haben, die dort, wo man dann im Fokus steht und vielleicht angegriffen wird, muss man aufpassen. Und wie gesagt, das würde dieser Punkt, dort mehr durchzugreifen, dann auch beheben. Ja, ist es möglich, sich dort auszuleben? Momentan noch nicht ganz durch diese Angst. Allerdings, in manchen Fällen, wenn du nicht diese Angst hast, in einem Bezirk wie jetzt Berlin lebst quasi, ist es vielleicht auch etwas zu gut möglich, sich, also man hat ein bisschen zu viel Freiheit, da fehlt auch wieder etwas die Ordnung, weil mittlerweile kann man manche Leute echt nicht mehr ansprechen, da man sonst direkt eine Klage bekommt oder sonst was, auch wenn man nur aus reinlicher Höflichkeit sie sagt,
Ja.
und das ist
Haben Sie
eben dann
nicht gerade mit Sie angesprochen? Das ist diskriminierend.
exakt. Und das ist dann wirklich, das ist eine Schippe drüber. Und,
Eine?
nee, es ist fünf, mindestens 10, 12. Also man sollte da, es gibt mehr als ein Geschlecht für das Raum. Also biologisch gesehen gibt es, würde ich sagen, drei. Einmal männlich-weiblich und das dritte ist divers oder wenn man jetzt auch kein Geschlecht hat, gibt es ja auch. Jetzt, wenn man dort unterspezifisch noch weiter reingeht, gibt es noch ganz, ganz viele mehr. Das will ich nicht abstreiten. Aber wenn wir es nicht zuordnen können, dass es zu viele gibt, macht es einfach unser komplettes System kaputt. Und das ist dann schon ein Schaden, den wir nicht mehr reparieren können, wodurch unser System nicht mehr funktionieren kann. Weshalb wir dort dann im politischen Sinne mehr durchgreifen müssten, also mehr Ordnung schaffen müssen, nicht durchgreifen. Aber im persönlichen Sinne, da sollte man sich so weit entfalten können, wie man will.
Okay, also. Aber das mit diesen Identität, ich identifiziere mich heute als Fuchs, morgen als Ameise und übermorgen als
Genau.
Sofa.
Das kann man auch nicht durch eine Zeitspanne machen, sondern das soll man einfach sagen, ja, du kannst dich so identifizieren. In deinem Pass steht dann trotzdem drin, vielleicht eine vierte Spalte als etwas anderes, aber du kannst es nicht als etwas XY identifizieren lassen. Was man besonders auch jetzt an der Olympia sieht, dass da auf einmal Transmänner bei den Frauen mitmachen können und komplett rasieren. Was natürlich klar ist. Biologisch komplett klar. Und sowas darf eben nicht sein. Klar, ich identifiziere mich als Frau. Ich will Powerlifting-Champion für die Frauen werden. Biologisch bin ich aber ein Mann. Aber ich will auch meinen Traum erreichen. Ja, aber du zerstörst damit den Traum
Ja,
von sämtlichen Frauen.
sämtlich, ja.
Das funktioniert nicht. Da sollte man auch ein bisschen selbst Rücksicht darauf nehmen, weil Rücksicht ist ganz klar fehlt in unserer Gesellschaft. Und sagen, wir sortieren es nach biologisch und nicht nach links. Oder man macht eine offene Klasse. Das wäre der einfachste Weg. Du hast die Männer, du hast die Frauen, du hast offen.
Dafür wär's auch.
Das dafür wäre ich, weil dann würde sich keiner diskriminiert fühlen, weil du kannst dich ja als in deine biologische Klasse gehen und du kannst Weltmeister in der offenen Klasse sein, wo alle dabei sind. Dann bist du Champion von den Frauen, von den Männern und von den
Okay.
offenen sozusagen.
Okay. Na, kopfmäßig überlege ich jetzt, wäre jetzt erstmal im ersten Augenblick nicht so geil, aber könnte man vielleicht mal als Projekt, als Pilotprojekt einreichen. Oder vielleicht wird's gehört, Herr Merz. Genau. Letzte Frage, bevor wir zum Spiel kommen. Was wünschen sich Jugendliche wirklich von Eltern, Schule und Gesellschaft?
Licht, also dass man gesehen wird, dass man Chancen bekommt, dass man gehört wird, dass man, dass auf einen Rücksicht genommen wird, glaube ich, wünschen wir uns alle. Dass man so ein quasi nicht zu weiches Netz hat, aber man muss auch auf eigenen Beinen lernen, wie man darauf steht, dass einen aber aufhängt. Dass man, selbst wenn alles schief läuft, trotzdem noch so ein sicheres Nest hat. Und das kann die Schule sein, das kann die Schule machen, auch dafür sorgen, das kann das Elternhaus sein. Und das, denke ich, würde man sich wünschen.
Okay, das ist das Wort zu den Fragen, zu deinen Erkenntnissen bzw. deinen Beobachtungen zu diesem Thema Jugendliche und ihre Probleme. Damit haben wir das Fachliche erledigt. Jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Spiel, was bei jedem eigentlich der Fall war. Und dein Spiel lautet, was würdest du tun, wenn? ernst, witzig vielleicht gestaltet, das kannst du dir ganz frei überlegen.
Okay.
Das ist mal gucken, komplett egal.
Was für eine Situation
ist. Du kannst mir, wir machen 4 Szenarien und du nennst mir einfach eine Zahl zwischen 1 und 11.
Nehmen wir die 11.
Die 11. Du bekommst ein Stipendium, aber nur, wenn du dich völlig anpasst und deine kreative Seite aufgibst.
Anpassung, man kann sich an alles anpassen. Also würde ich da optimistisch rangehen eigentlich. Ich hatte früher Angst, mich immer zu verändern. Bei meiner Sportroutine war das ganz dramatisch, wenn ich was da verändern sollte oder mal einen Tag extra Pause machen musste, länger Pause machen musste. Das war ganz schlimm. Aber das, wenn man es mal ausprobiert hat, Anpassung ist was Cooles eigentlich. Wenn man sich ja auch eingegroovt hat, dann hat man mehrere Bereiche, in denen man sich zu Hause fühlt. Kreative Seite zurückschrauben, ich denke, das geht gar nicht. Wenn ich in einem Bürosock gesteckt werde, ja, dann baue ich irgendwelche kleinen lustigen Figuren aus Papier. Also das Stipendium nehmen wir mit, Anpassung kriegen wir auch irgendwie hin. Und kreative Seite wird unterm Tisch mitgenommen.
Okay, also wäre doch ein klein wenig dabei.
Ja, klar, die wären wir dabei.
Okay, dann jetzt eine Zahl zwischen 1 und 10.
9.
Die 9. In der Schule wird jemand systematisch fertig gemacht. Du bist nicht beteiligt, aber auch nicht ganz unschuldig.
Systematisch jetzt vom System her oder von Schülern systematisch gemobbt werden?
Sowohl als auch.
Also systematisch eine Riegel vorhauen und du wirst noch gesellschaftlich platt gemacht. Ich bin beteiligt daran. 9 von 10 Leuten macht Mobbing Spaß. Ich genieße das mal Spaß. ja, ich enjoy das dann meistens. Nein. Ja, zu der Person hingehen, die da rausziehen. Wirklich sagen, ey, yo, komm mal raus. Wir fahren jetzt so eine Woche im Urlaub. Wenn die Schule dir nicht helfen will, dann kriegt die Schule dich auch nicht zu sehen. Auch wenn du gegen deine Schulpflicht da verstößt vielleicht. Meld dich krank. Dann kriegst du auch keine rechtlichen Probleme. Und gesellschaftlich macht dich kacke. Ja, gehen wir jetzt erstmal in ein anderes Land, fährt Urlaub machen. Den herausziehen.
Du würdest also sozusagen, auch wenn du ein klein wenig Schuld daran hast, ihn da komplett rausnehmen dann?
Naja, wie habe ich es geschafft, da Schuld daran zu bekommen? Ich bin nicht so die Person, ich habe zu viel Mitleid sogar, würde ich sagen. Das, ich wüsste nicht genau, wie das passiert ist dann. Ich würde mich dann entschuldigen und dann sagen, ey komm, ich hole dich jetzt da raus mal.
Okay. Dann sag mir eine Zeit zwischen 1 und 8 oder die 10.
Ja, die 6.
Die 6. Du merkst, dass eine Mitschülerin sich ritzt, aber sie bittet dich, es niemandem zu sagen.
Ich würde erstmal, wenn ich das neben mir sehen würde, erstmal so zack, weghauen das Ding, dass sie sich nicht mehr weiter ritzt. Und dann mit der erstmal reden und die wirklich zu einem, es hört sich jetzt krass an, aber zu einem Psychiater reden, weil sowas geht gar nicht. Das ist nicht gut für dich, das ist nicht gesund. Das
kennst du Leute, kaputt. Die sich geritzt haben?
Ich kenne viele Leute, die sich geritzt haben.
Du aber nie.
Ich habe mich nicht geritzt. Nein, ich, also indirekt durch Unfälle sehr, sehr oft, so, aber ja. Jetzt nicht gewollt geritzt. Hilfe annehmen, Hilfe geben. Und wenn es halt auch hart dann mal sein kann, wirklich, ich würde Konfrontationstherapie mit der machen.
Okay.
Mit Stress extra konfrontieren, ihr aber nicht die Möglichkeit geben, sich zu ritzen. Das ist auch über lange Bewachung nicht in der Situation, weil manchmal tritt es ja auch noch nach einer Woche noch auf. Um dann das Problem langfristig wegzukommen. Ist der härteste Weg, ist bestimmt auch kein witziger Weg mit viel Lachen, aber es ist der Weg mit dem besten Ziel am Ende.
Okay. Dann eine Zahl zwischen 1 und 5, 7 oder 10?
1.
Du bist 16. Dein bester Freund schreibt dir nachts, dass er nicht mehr kann. Was tust du?
Ich würde ihm witzig schreiben, erstmal, wie? Was kannst du nicht mehr? Nicht mehr kommen? Kein Hochkleber für dich? soll ich dir helfen? Was kannst du nicht mehr? Um ihn erstmal vielleicht auch irgendwie zum Lachen zu bringen, weil das macht auch keinen Unterschied. Und dann würde ich ihn anrufen und wenn ich dann sehen würde, ey, da kann ich mehr gesellschaftlich, ich hole ihn zu mir auf ein Bierchen, wir machen uns einen netten Abend, wir gehen in eine Bar, wir spielen ein bisschen hier, ein bisschen Blackjack, ein bisschen Poker. Einfach einen lustigen Abend machen, einfach fröhlich von dem Problem erstmal ablenken, weil manchmal kannst du ein Problem noch nicht. Darf auch irgendwen ablenken, wenn es ihn ablenkt.
Ach so.
Erstmal rausbringen, weil manchmal kannst du das Problem noch nicht lösen. Du musst erstmal wieder eine neutrale Lage schaffen. Und dann, wenn wir schon einen Sitzen haben, gut, dann reden wir über das Problem und dann finden wir eine Lösung. Und wenn die Lösung ist, du ziehst erstmal für eine Woche bei mir ein oder für einen Monat, dann ist das eine Lösung. Ja, das will ich machen. Würde ich mit dem
Okay.
Motorrad hinfahren. Also.
Und die letzte Nummer, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Die 5. Alle gehen feiern, aber du fühlst dich sozial überfordert. Bleibst du ehrlich oder gehst du mit?
Oh, sozial überfordert im Sinne von ich bin von allen genervt, ich würde am liebsten jeden Menschen einer reinhauen, ich kann nicht mehr. So mäßig? Dann gehe ich nicht feiern, dann stehe ich zu meinen Worten und sage, ey Jungs, nee, ich bin fertig, hab zu viel mit Metal zu tun gehabt,
Lass
nicht heute
mich.
nicht. Dann gehe ich da nicht mit, weil dann bin ich da schlecht gelaunt, dann sind die anderen durch einen schlecht gelaunt, dann versaust du den anderen deinen Abend, du hast sowieso schon einen Kackabend, weil du bist überfordert, dann lass den anderen noch bitte ihren guten Abend.
Okay. Das ist das Endwort für diesen Podcast. Ja, Timo, es hat mich sehr gefreut,
Mich
mit
auch.
dir heute hier ein bisschen über deine Einblicke, über deine Beobachtungen der Jugend zu sprechen. Ich kann mich nur bei dir bedanken und freue mich echt, dass diese Staffel vorbei ist, denkt ihr? Nächste Woche kommt noch eine Folge, eine Special-Folge, wo es ums Thema Mobbing gehen wird. Da ist dann der Abschluss und deswegen bleibt nochmal da, schaltet gerne nächste Woche ein, hört euch gerne die Folgen davor an, 1 bis 4, 5, dann diese natürlich auch gerne nochmal und nochmal und nochmal und dann natürlich die Special-Folge nächste Woche zum Thema Mobbing. Ja, ich kann nichts anderes außer nochmal zu sagen, ich danke euch alle, dass ihr ein Teil davon wart. Ich hoffe, ihr kommt weiterhin gut durchs Leben, auch ohne Probleme. Und
Hoffentlich mit, um an denen zu wachsen.
man wandelt damit.
Aber
Man.
in einer kleinen Dosis.
Okay, nehmen wir so mit. Aus
Genau.
Fehlern lernt man.
Genau.
Genau. Nee, und bis dahin wünsche ich euch wirklich eine wunderschöne Woche. Haut rein, bleibt gesund und bis nächste Woche. Haut da rein. Ciao.
Ciao.